Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Angelika Barbe bei mir im Studio begrüßen. Frau Barbe, Sie sind in der DDR groß geworden, waren damals als Oppositionelle tätig und haben nach der Wende erstmal ein SPD-Parteibuch getragen, also im wiedervereinigten Deutschland. Und mittlerweile sind Sie CDU-Mitglied und das schon seit 20 Jahren. Aber jetzt würde ich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Und zwar Ihre Biografie ein bisschen zusammengefasst hier wiedergeben. Sie waren 19 Jahre alt, haben Biologie an der HU in Berlin studiert und auch abgeschlossen. Danach haben Sie als Biologin gearbeitet. Danach waren Sie Hausfrau, also zu Hause. Und mit 35 Jahren ungefähr, glaube ich, müsste das hinkommen, wurden Sie dann politisch aktiv. Mhm. Gründeten den Frauenarbeitskreis, waren auch, glaube ich, in einem Friedenskreis aktiv. Mhm. Und waren eine der Gründerinnen der SDP, damit die Leute jetzt nicht durcheinander kommen, das war die Sozialdemokratische Partei in der DDR. Das war alles noch kurz vor der Wende. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Politisierung? Ich würde mal sagen, relativ spät eigentlich, vielleicht.
Nein, die Politisierung begann schon sehr früh im Elternhaus. Meine Eltern haben nie an diesen Scheinwahlen in der DDR teilgenommen, haben sich geweigert. Ich habe auch selbst erlebt, wie zu meiner Großmutter also diese Urnen gebracht wurden, um sie zu zwingen, dort ihre Stimme abzugeben. Also sie hatte immer große Angst vor diesem Wahltag angeblich, wo man nur seine Zettel faltete und die reinwarf. Und mein Vater musste sie dann immer erstmal schützen, um sie nicht dort in Tränen ausbrechen zu lassen. Also das begann schon sehr früh, aber mich so intensiv engagiert, das kam dann erst später, das kam erst in den 80er Jahren. Und zwar haben mich Bärbel Bohley, Ulrike Poppe, die haben mich fasziniert, weil sie Frauen für den Frieden gegründet hatten und gegen die Militarisierung auch bei Frauen zu Felde ging. Damals ging es ja darum, die DDR hatte dann auch den Militärdienst für Frauen vorgesehen. Und diese Frauen haben dagegen protestiert, hatten damals auch eine Unterstützung vom Westen. Das hatte ich alles nicht. Ich habe mich in Kirchenkreisen bewegt, war dort engagiert, habe Familiengottesdienste vorbereitet, Kindergottesdienste geleitet. Das hat mich fasziniert. Ich bin Christin, stehe auch dazu. Und mich hat aber mal eins geleitet, und zwar der Wahrheitsbegriff, den Jesus geprägt hat. Du sollst wahr sein, du sollst sagen, was ist. Das ist ganz wichtig für dein Leben. Und das ist mir sozusagen, das ist ein Teil von mir, ne? Ich habe mich auch geweigert, die Jugendweihe zu machen, habe eine Konfirmation gemacht. Dafür musste ich dann einen Preis bezahlen. Ich bin dann jeden Montag im Internat vom Internatsleiter zu einem Gespräch geholt worden. Nicht gebeten oder so, geholt worden.
Jede Woche?
Jede Woche, jeden Montag hat er mich runtergeholt. Und ich musste dann erklären, warum ich so blöd bin, an Gott glaube, an Jesus glaube. Und weil das doch Opium für das Volk ist und er da überhaupt nicht und das überhaupt nicht verstanden hat. Denn wenn man also Abitur machte, und das war ein Internat, also ein EOS-Internat in der DDR, dann wurde man zu einem sozialistischen Leiter ausgebildet, erklärte er mir da. Und da durfte man halt nicht an Gott glauben. Das hat mich aber überhaupt nicht beeindruckt, das hat mich aber sehr geärgert. Und es hat in mir den Willen reifen lassen, du wirst mal so viel lernen, dass du solchen Menschen auch mal widersprechen kannst. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Ich wollte das nicht und ich wollte mich aber auch nicht zwingen lassen zu etwas. Und später habe ich dann gelernt, Rousseau hat das gesagt. Er hat gesagt, Freiheit heißt nicht, dass du alles machen kannst, was du willst, sondern Freiheit heißt, dass du nicht machen musst, was du nicht willst. Und das war eigentlich das Schlimme in der DDR, dass wir zu Dingen gezwungen werden sollten oder gezwungen wurden, die wir überhaupt nicht machen wollten.
Ne, wurden Sie ja dann nicht gezwungen, Ihren Glauben abzugeben?
Es gab ganz massive Bemühungen in der DDR, den Menschen den Glauben auszutreiben. Das heißt, wer schon mal in kirchlichen Kreisen gesichtet wurde, denn dort gab es ja auch Stasi-Leute, wer sich dort engagierte, der hatte auch beruflich mit Repression zu rechnen. Das haben sie nicht immer gemacht, weil es ein Willkürstaat war. Es gab keine Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Wir hatten keine Verwaltungsgerichte, kein Verfassungsgericht. Das Recht spielte keine Rolle. Nachträglich wurden Gesetze gemacht, die die Menschen dann noch ins Gefängnis brachten, wie mein Bruder. Also insofern spielte das keine Rolle. Aber sich dafür einzusetzen, dass das dann mal besser wird, dass es mal einen Rechtsstaat gibt, das war mir wichtig. Nur ist es sehr schwierig, wenn Sie alleine sind in einer Diktatur. Wie finden Sie Verbündete? Und nicht jeder im Kirchenkreis war dann auch bereit, sich da einbinden zu lassen, weil es immer, man musste immer einen hohen Preis bezahlen dafür. Und ich muss sagen, die Frauen, die damals diesen Friedensfrauenkreis mitgründeten und mitmachten, die bewundere ich heute noch, denn sie hatten auch große Ängste, das zu tun.
Gab es denn ein konkretes politisches Schlüsselerlebnis?
Eins, nicht mehrere. Das war unter anderem die Niederschlagung des Prager Frühlings mit russischen Panzern. Ich weiß, das war im August. Ich stand, ich war im Garten, hatte auch ein Radio draußen, weil wir waren beim Äpfelpflücken und Äpfel sammeln. Und ich hörte diese Nachrichten, dass dort die russischen Panzer eingefahren sind. Das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das war ganz schlimm. Ich war ja damals schon 16 und habe mir gesagt, nee, also das willst du nicht. Das kann doch nicht sein. Der einzige Hoffnungsschimmer, den wir hatten, das war dieser Prager Frühling. Und der wird jetzt zusammengeknüppelt. Was kannst du dagegen unternehmen? Und das konnte ich als Jugendliche nicht. Wir sind auch gewarnt worden damals als 16-Jährige, als wir dann in die Schule kamen, 1.9., irgendeine Resolution oder was zu unterschreiben. Denn die DDR stand hinter diesem massiven Einsatz der russischen Panzer. Und wir hatten dazu Schweigen. Aber ich habe mir gesagt, später, wenn du wenn du mal die Gelegenheit hast, dann versuchst du dich einzubinden. Und das dauerte eine Weile. Ich habe mich dann geweigert, bei der Staatssicherheit mitzumachen und habe versucht, lieber einen anständigen Weg zu gehen. Ne? Ich denke, das haben die meisten DDR-Bürger gemacht. Sie haben versucht, sich um ihre eigene Existenz zu kümmern, ihre Familie gegründet, sie haben sich um die Familie gekümmert und haben versucht, diesem politischen Zwang auszuweichen. Und so schätze ich also meine eigene Position bis Anfang der 80er Jahre ein. Aber dann begann es, dass meine Kinder in die Schule kamen und ich dann die Militarisierung im Kindergarten und in der Schule mitbekam. Das war sozusagen das zweite einschneidende Ereignis, dass ich mitkriegte, was, meine Kinder müssen jetzt Handgranaten werfen in ein Pioniermanöver Schneeflocke auf den Klassenfeind. Das waren Handgranaten, Attrappen oder Keulen. Und da habe ich mich als Mutter geweigert, meine Kinder daran teilnehmen zu lassen. Und das ging ja dann weiter, die Militarisierung. Ab der 7. Klasse gab es den obligatorischen Wehrkundeunterricht. Und da habe ich mir gesagt, jetzt reicht's. Also Militarisierung will ich nicht mehr.
Gab es denn da konkrete Gegenmaßnahmen, als Sie dann gesagt haben, nee, mein Kind wirft keine falsche Granate?
Ja, nein, das nicht. Ich war in diesem, sagen wir mal so, die Eltern und die Lehrer haben natürlich gegen mich agitiert. Ne? Und damit müssen sie leben. Und das musste ich aushalten. Also man muss natürlich, wenn man eine Position vertritt, die man als Einzige vertritt, muss man Widerspruch erdulden. Aber man kann sich beugen oder man kann sich nicht beugen. Und das habe ich nicht getan, weil ich davon überzeugt war, dass meine Haltung richtig ist.
Mhm. Also agitiert heißt, was genau? Was ist ja, da genau passiert?
Also die Eltern sind ja unterschiedlich. Die einen beschimpfen einen, die anderen versuchen, einen Kompromiss hinzukriegen. Die nächsten sagen, naja, sie hat recht, aber sie schweigen dann. Ne? Dann hört man das dann nur, wenn man aus dem Versammlungsraum raus ist. Ach, Sie haben ja recht, Frau Barber, aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Ne? Da hört man dann verschiedene Meinungen. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass die einen oder anderen Eltern gesagt haben, nein, mein Kind nimmt genau wie das von Frau Barber nicht daran teil. Ne? Das sind dann.
Aber es war immer noch eine Minderheit.
Das war immer eine Minderheit. Bis 89 war das eine Minderheit, natürlich.
In Deutschland haben wir ja dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Wie empfinden Sie denn diese Feierlichkeiten 30 Jahre danach?
Ja, also ich hätte mich gefreut, wir hätten mehr den 9. Oktober gefeiert. das ist der klassische Tag, an dem die friedliche Revolution praktisch die Gewaltdrohung der DDR abgewendet hat. Das ist eigentlich das Datum gewesen in Leipzig, als mehr als 70.000 Menschen über den Ring gingen. Und wenn man sich diese Meldungen nochmal ansieht und man sieht die Bilder und man hört, wie die Leute rufen, wir sind das Volk, keine Gewalt, wir sind das Volk. Das ist unglaublich und geht durch und durch. Das war das Empfinden. Warum lasst ihr uns nicht das tun, was wir wollen? Damals gab es eine große Ausreisebewegung. Die Leute wollten ausreisen. Viele junge Leute sind dann schon über die ungarische Grenze im Sommer, also in den Westen geflohen. Dabei spielten die Botschaften in Prag, in Warschau und in Budapest eine große Rolle. Muss man immer noch Dank sagen, dass sie sich da einsetzten. Und man muss auch wissen, dass Leute wie Gysi, der war an den Verhandlungen beteiligt, was passiert mit den Leuten, die in den Botschaften sitzen. Er hat mit der Westseite verhandelt, im Auftrag von Honecker, war zum Beispiel in der Warschauer Botschaft eingesetzt, dass der unbedingt dafür sorgen wollte, dass die Leute hier bleiben. Also der hat die repressive Linie vertreten. Ne? Während dann der Westen und die Solidarność in Polen für uns rausgehandelt haben, kommt gar nicht in Frage. Wir lassen hier keinen also wieder in die DDR zurück. Wenn, also kommt für uns nicht in Frage. Wenn, dann können Sie meinetwegen rüberfahren. Aber Sie kommen auf keinen Fall in die DDR zurück und sind dann der Repression des Staates unterworfen. Das weiß immer keiner, dass Gysi sozusagen der Solidarność damals bei den Verhandlungen in der Warschauer Botschaft, die liefen gleichzeitig mit den Verhandlungen in der Prager Botschaft und in der ungarischen Botschaft, dass Gysi dann die Repression wollte. Er stellt sich heute als großer Friedensfürst dar. Und deshalb ist mir der 9. Oktober so wichtig, der praktisch die Ereignisse zusammenfasst, die vorher gelaufen sind, diesen gesamten Prozess von den Kommunalwahlen her, als die Leute etwa 10%, die SED nicht mehr wählten und dann wir Wahlbetrug den Verantwortlichen vorwarfen. Bis hin zum 9. Oktober war es ein Prozess, an dem sich immer mehr Menschen beteiligten, immer mehr Angst verloren und auch auf die Straße gingen. Ne? Das ist deshalb.
Also wär Ihnen der 9. Oktober als Feiertag lieber als der 9. November?
Selbstverständlich, der 9. Oktober. Dafür streiten auch Bürgerrechtler, gerade in Leipzig, die dort immer den Tag des Lichts feiern, mit vielen Kerzen und mit Dankbarkeit daran zurückdenken, dass sie es Kraft der Parole keine Gewalt geschafft haben und mit Kerzen geschafft haben, ein diktatorisches, kommunistisches Regime in die Knie zu zwingen.
Wobei das auch vermutlich etwas naiv ist, zu glauben, dass man das mit Kerzen geschafft hat. Ich meine, das ist ja multikausal, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Dazu natürlich auch, dass der Staat, die DDR, auch nicht mehr in der besten Verfassung war.
Absolut. Ja. Absolut. Die DDR war bankrott, ganz klar. Das wussten wir, wir ahnten es. Wir hatten ja mit der Mangelwirtschaft zu tun. Aber es gibt ja auch das Schürer-Papier, das das belegt. Als Krenz an die Macht kam und Honecker abgesetzt wurde, hat er ja eine schonungslose Analyse verlangt. Die musste dann Gerhard Schürer, der war Mitarbeiter von Mittag, vorlegen. Und da stand ganz eindeutig drin, also wir können so nicht weiterleben. Wir sind total verschuldet und wir müssen ab sofort den Lebensstandard um 30% senken. Und das in einer Situation, als die Leute schon also fluchtartig das Land verlassen haben. Also das war klar. Und zwar auch klar, ohne Gorbatschows sozusagen Abstinenz Panzer zu schicken, wäre das auch nicht gut gegangen. Also wir haben schon darauf vertraut, dass auch die Sowjetunion am Ende war und Gorbatschow nicht eingreifen würde. Er hatte ein Jahr zuvor bei der UNO einen Satz gesagt, ich kann ihn nicht wörtlich, aber so ähnlich, er wird den Ostblockstaaten also eine Freiheit einräumen, selbst zu entscheiden, wie ihre Zukunft aussieht. Also etwas blumig, aber da hatte er das schon angedeutet und er hat das 89 noch einmal gesagt. Und damit war klar, also er würde nicht eingreifen, das war wichtig. Und wir müssten aber gewaltlos vorgehen. Das war auch wie, es war ein Paradigmenwechsel. Den hatten wir praktisch den polnischen Solidarność, das haben wir von denen abgeguckt. Ne? Die haben ja diesen Paradigmenwechsel eingeleitet, indem sie wussten, es hat keinen Sinn, Wir können die Russen nicht mit Gewalt besiegen, das geht nicht. Wir können nur eine solidarische Gesellschaft aufbauen. Und Valença hat damals gesagt, in einem Vortrag später, wir hatten 10 Millionen Mitglieder in der Solidarność. Und wir haben den Leuten gesagt, wir wenden keine Gewalt an, wir werden auf das Mittel des Generalstreiks bauen. Das war und damit die Kommunisten in die Knie zwingen. Denn bei den Kommunisten war ja das gleiche Theater in Polen. Auch die wollten die Religion austreiben. Und die Polen sind ja noch viel stärker katholisch engagiert und wollten sich das eben auch nicht nehmen lassen. Also diese Gewaltlosigkeit spielte eine Rolle, aber ganz viele, wie Sie sagen, viele Faktoren außerhalb spielten eine Rolle. Der polnische Papst hat uns sehr geholfen, der auf der Weltebene, auf der Weltbühne sich für die Solidarność eingesetzt hat. Auch die Amerikaner spielten eine Rolle, also nicht nur das Wort von Reagan damals, Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder. Er hat sich ja ganz bewusst an Gorbatschow gewandt, sondern er hat ja auch eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt, um die Russen totzurüsten. Das war sein Ziel.
Wobei es interessant ist, dass Gorbatschow ja aus russischer Sicht oder Ex-Sowjetstaaten, ich weiß, bei den Russen ist es so, oftmals auch als Verräter bezeichnet wird. Also im Westen wird er gefeiert und in Russland eher weniger.
Ja, aber unsere SED-Genossen feiern ihn auch nicht. Ne? Die haben jetzt, wann war das, in Marzahn, 70 Jahre DDR gefeiert. Also da gibt es ewig Gestrige, die an ihren Totalitären weiterhängen und gar nicht bereit sind, also eine Änderung ihres Denkens vorzunehmen. Ne? Also das sehe ich jetzt nicht.
Aber ewig gestrig, inwiefern? Ich meine, man spricht in Deutschland ja sehr oft über die Geschichte und auch, dass man daraus lernen muss, genauso wie ob jetzt aus der Zeit des Nationalsozialismus oder die DDR. Was ist dann daran ewig gestrig? Sie meinen, weil Sie daran festhalten?
Ja, ich meine, weil Sie daran festhalten, aber Sie sind davon überzeugt, dass Sie nur einen Kampf verloren haben, aber Sie haben nicht die Schlacht verloren. Ja? Und Sie versuchen es immer wieder. Wenn man daran denkt, Frau Lütsch hat 2012 einen Satz geprägt oder einen Artikel veröffentlicht, da war sie SED-Vorsitzende. Ich sage ganz bewusst SED.
Und nicht die Linke?
Und nicht die Linke, weil die SED sich selber vor dem Berliner Landgericht als rechtsidentische SED auch bekannt hat. Ganz eindeutig, sie ist es. Sie ist keine Nachfolgerin, sie ist die SED und deshalb sage ich SED. Und Frau Lötsch hat also 2012, als sie Vorsitzende war, einen Artikel verfasst und deutlich gesagt, wir brauchen 1000 Wege zum Kommunismus. Ich höre viel Radio und höre Deutschlandradio Kultur und Gysi ist eingeladen, wo ich mich auch frage, wieso laden sie einen Gysi ein? Der war ja nun unser Gegner und kein von den Bürgerrechtlern, gibt ja nun auch sehr viele. Da sagt er doch, na ja, es ist eigentlich nur der Staatssozialismus gescheitert, aber der demokratische Sozialismus nicht. Den müssen wir erst noch auf den Weg bringen. Also da hat sich überhaupt nicht viel verändert. Ich verstehe bloß nicht, warum viele Parteienvertreter das so sehen.
Ja, es gibt ja die Sozialdemokratische Partei, ist ja auch
Nee, aber die sagt nicht, dass sie also den Sozialismus in der Form wieder haben wollen. Beziehungsweise viele Linke sagen es so, es ist richtig. Deshalb habe ich mich auch von denen getrennt, weil sie auch mit der SED zusammenarbeiten. Der demokratische Sozialismus, was soll das sein? Guckt man sich Marx an, das Kommunistische Manifest, da redet er damals schon von der Diktatur des Proletariats. Ich will aber keine Diktatur mehr haben. Diktatur des Proletariats heißt, dass eine führende Partei die Massen leitet. Und das schreibt er schon im Kommunistischen Manifest. Und davon sind sie auch heute überzeugt. Und wenn man ins Programm der SED guckt, da steht drin, sie wollen die Systemüberwindung. Also wollen Sie das? Ich will das aber nicht.
Sie wollen den Kapitalismus nicht überwinden?
Ich möchte ein demokratisches System haben mit den Freiheitsrechten, die wir nicht hatten, mit dem Rechtsstaat, den wir nicht hatten, mit den verschiedenen Möglichkeiten, sich in Parteien zu organisieren oder es auch sein zu lassen. Ich will nicht gezwungen werden dazu, in irgendeine Partei zu gehen. Und das sehe ich bei allen, die einen Sozialismus, wie auch immer, propagieren, nicht. Ich gucke mir dann Venezuela an, ich gucke mir also sozialistische Experimente an, wie sie heute existieren. Ich sehe mir Kuba an, Venezuela, ich sehe Nordkorea, ich sehe Nordvietnam. Das möchte ich nicht. Ne? Also nee, nicht Nordvietnam, ich sehe Vietnam. Das sind ja die Vietnamesen, die hier als Vertragsarbeitnehmer in der DDR leben mussten. Ne? Sie waren ja gezwungen, in der DDR zu arbeiten in den 80er Jahren, weil sie die Schulden ihres Landes abarbeiten mussten. Das weiß oft keiner. Sie mussten das abarbeiten, waren sozusagen Leibeigene. Vietnamesische Frauen mussten unterschreiben, dass wenn sie hier schwanger werden, zurückgehen, sie werden zurückgeschickt oder sie mussten abtreiben. Muss man sich mal so eine rechtsradikale oder rechtsextreme Position vorstellen, die hat die SED vertreten. Also diese Frauen kamen dann zu uns in die frei gewählte Volkskammer 90 und haben gesagt, wir möchten nicht zurück ins kommunistische Vietnam. Könnt ihr nicht was machen, dass wir hier bleiben können? Und dann haben wir ein Bleibegesetz gemacht. Ne? Also diese ganzen kommunistischen Experimente, die haben mich noch nicht dazu bewegen können, irgendwo einen demokratischen Sozialismus zu erblicken. Und wenn er propagiert wird, dann wird er immer unter der Prämisse propagiert, ja, wir sind ja dann aber die führende Kraft. Und das habe ich einmal erlebt, das möchte ich nicht wieder.
Sie ziehen heute immer wieder die Parallele zwischen der DDR und der BRD, obwohl ich davon ausgehe, dass Sie ja glücklich darüber sind, dass, ja. Wir in einem wiedervereinigten Deutschland leben. Warum ziehen Sie diese Parallelen und seit wann ziehen Sie diese Parallelen, da wir ja schon 30 Jahre nach dem Mauerfall sind?
Ich war glücklich, als die friedliche Revolution, ich sag auch nicht Wende, das ist ein Begriff von Krenz, als die friedliche Revolution wirklich zu einem demokratischen Staat geführt hat, zur Wiedervereinigung. Und ich habe lange Jahre, 20 Jahre, mich auch wohlgefühlt in diesem Staat. Aber ich muss sagen, seit etwa 2012, 2013 bin ich sehr kritisch geworden, habe genau hingehört. Ich habe ja da auch noch in der Landeszentrale für politische Bildung gearbeitet und mich um Aufarbeit in Sachsen, in Dresden und habe mich für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Nazi-Diktatur eingesetzt. Und ich habe seitdem immer mehr bemerkt, dass unser Rechtsstaat in Gefahr gerät. Ich habe eine ganz wichtige Lehre von einem ehemaligen Dissidenten bekommen. Das war Ulrich Schacht, den verehre ich sehr. Ulrich Schacht hat mir mal gesagt, Angelika, du propagierst ja immer Demokratie und das ist so toll, sagte er. Aber was viel wichtiger ist, ist der Rechtsstaat. Ihr müsst darauf achten, dass dieser Rechtsstaat nicht in Gefahr gerät, denn dann kannst du wieder willkürlich verhaftet werden oder dir kann willkürlich die Meinung beschnitten werden. Und das ist mir, dieser Gedanke ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, als ich merkte, dass Angela Merkel sich selbst ermächtigt und einfach ohne das Parlament zu fragen, das war ja besonders 2015 der Fall, einfach die Grenzen offen lässt. Also etwas tut, was in einem demokratischen Staat von einem Parlament diskutiert, öffentlich gemacht wird und dann entschieden werden muss.
Wobei die Parteien ja die Chance gehabt hätten, zumindest ja. Dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen, was sie nicht getan haben. Aber Sie sprachen ja schon davon, dass Sie 2012 und 2013 ja. das Gefühl hatten, da stimmt ja. irgendetwas nicht. Was ist denn, weil das war ja noch vor 2015 natürlich, also was war denn da, was ist Ihnen da aufgefallen?
Ja, die sogenannte Energiewende hat mich schon sehr stutzig gemacht. Wie kann man Verträge machen mit Energiefirmen und der Atomkraftfirmen und dann kommt eine Wetterkatastrophe, ein Erdbeben mit einem Tsunami in Japan und plötzlich wird alles wieder umgestoßen, auch ohne große Debatten. Hat mich schon sehr stutzig gemacht. Ich bin selber keine Verfechterin der Atomkraft, überhaupt nicht, fand das im ersten Moment auch gut, aber als ich dann überlegt habe oder mitbekommen habe, wie das Ganze geschehen ist, mit welcher Methode, da wurde ich nachdenklich. Und dann kam ein Buch auf den Markt von Gertrud Höhler. Gertrud Höhler ist ja Unternehmensberaterin und war Beraterin auch von Kohl. Gertrud Höhler hat davor gewarnt oder hat gesagt, guckt euch mal Angela Merkel an, sie agiert ja wie eine Patin, wie eine Mafia-Patin. Und das hat mich absolut nachdenklich gestimmt. Und ich kann nur sagen, das sehe ich auch so, wenn man in einer Demokratie lebt, man hat demokratische Verfahren einzuhalten, hält sich aber nicht mehr dran, sondern ermächtigt sich selbst und verdammt die Familie, also die Patenfamilie dazu, das genau umzusetzen, dann erschreckt mich das einfach. Ne? Der Hintergrund ist ja der, ich war ja froh, dass es endlich einen Rechtsstaat gab, nachdem mein Bruder willkürlich verhaftet worden ist. Ich erlebt habe, wie es einem Unrechtsstaat aussieht. Sie können da jederzeit ohne rechtliche Möglichkeiten verhaftet werden. Und jetzt erlebe ich, dass dieses Recht angegriffen wird, dass höchste Repräsentanten unserer Gesellschaft sich also einfach Gesetze außer Kraft setzen, das Recht außer Kraft setzt. Und dann höre ich noch zusätzlich Verfassungsrechtler wie Rupert Scholz, den ich sehr schätze, bin ja auch in die CDU damals eingetreten, 96, dass der sagt, das ist ein absoluter Verfassungsbruch. Ne? Das merke ich.
Und Sie meinen jetzt 2015?
2015. Mhm. Und hinzu kommt, ich selber habe in meiner Zeit als Abgeordnete zwischen 90 und 94 an dem Asylkompromiss mitgearbeitet. Das war der Paragraph
16a. Noch als SPD-Mitglied.
SPD-Frau. Und damals gab es harte Auseinandersetzungen um diesen Asylkompromiss, der dann getroffen wurde, wo gesagt wurde, diese Drittstaatregelung eingeführt wurde. Selbstverständlich geben wir jedem Asyl, der es braucht, der verfolgt ist, aber wir sind ein Staat inmitten Europa und wer zu uns kommt, der kommt ja durch verschiedene demokratische Staaten. Also kann er ja da seine Asylgesuche stellen. Er muss es ja nicht erst in Deutschland tun. Ne? Und dieser Asylkompromiss 16a wurde ja total ausgehebelt. Und das hat mich, total erschüttert. Und ich sage mir, das kann nicht sein. Er wird mühsam gesellschaftliche Diskussionen von mehreren Jahren sind nötig und mühsam wird ein Kompromiss erzielt und die Mehrheit entscheidet sich dafür und da kommt eine einzelne Frau macht nach Honecker-Manier, entscheidet selber und alleine, was dann zu geschehen hat. Das hat mich erschüttert.
Frau Merkel hat in diesem Moment natürlich alleine gehandelt als Kanzlerin der Bundesregierung. Allerdings gibt es ja Parteimitglieder, es gibt auch andere Parteien, die, wie ich auch schon sagte, auch hätten eine Debatte im Parlament einfordern können. Das hat nicht stattgefunden. Also ist es denn dann wirklich quasi die Schuld einer Person, wenn auch der Rest nicht handelt?
Sie haben recht, natürlich ist sie nicht allein schuld. Natürlich haben diese Parteien wie Blockparteien, das ist ein nächster Grund, weshalb ich die DDR dazu als Beispiel zu Rate ziehe, wie Blockparteien in der DDR haben sie das Ganze unterstützt.
Ne? Also, aber wir hätten ja theoretisch die demokratischen Mittel, um auch solche kontroversen Entscheidungen oder nicht rechtmäßigen Entscheidungen auch in Frage zu stellen oder kritisch zu betrachten.
Das hätten Sie machen müssen, das sehe ich auch so, das haben Sie aber nicht gemacht. Sie haben sich genauso entschieden und das zeigte mir ja, also dann bin ich auch kritisch gegenüber einer Demokratie, wenn es gar keine Opposition mehr gibt. Ja, wenn sich die wenigen Stimmen, die da zur Umkehr gemahnt haben, auch gar nicht mehr ernst genommen werden. Und wenn die anderen Parteien an der Stelle total versagen. Sie haben versagt und sie haben sich als nationale Front, so hießen die Parteien in der DDR, die sich der SED unterworfen haben, wenn sie dann als nationale Front handeln.
Ne? Also, aber Sie hätten ja, der Unterschied zur DDR ist ja dann doch, dass sie hätten handeln können. Und das war ja richtig. In der DDR eigentlich nicht möglich.
Das sieht ja die Bevölkerung oder das sehen ja ein großer Teil der Bürger also auch mit Entsetzen, dass sich keiner zu Wort gemeldet hat und es hat geschehen lassen. Und derjenige, der in der DDR das erlebt hat, der fällt dann oder der zieht dann die Parallele zu dem, wie es in der DDR gewesen ist. Ich sage doch nicht, dass wir jetzt die DDR haben, sondern ich sehe viele Rechte und ich sehe vieles, was wir erkämpft haben, gefährdet. Darum geht es. Und darauf aufmerksam zu machen.
CDU-Mitglied sind Sie weiterhin?
Ich bin weiterhin CDU-Mitglied. Ich vertrete die Position der CDU von 2002. Da habe ich ganz massiven Wahlkampf auch für die CDU gemacht, als einfaches Mitglied. Und ich sehe das gefährdet. Ich sehe, dass die CDU diese Werte nicht mehr vertritt. Und dann sage ich einfach, wenn jemand aus der CDU gehen muss, dann ist es Angela Merkel und nicht ich.
Vielleicht sind Sie in dieser Hinsicht ewig gestrig, wenn Sie sagen, ich vertrete die CDU von 2002. Gibt es ja durchaus einige Stimmen, die das auch vertreten.
Ja.
Ist das nicht vielleicht, weil es einfach vorbei ist?
Also das Prädikat ist mir egal. Hauptsache, wichtig ist, dass man sagt, was ist. Ich als Wahrheit und als richtig empfinde, dazu stehe ich. Und das ist die Position von 2002. Und ich muss sagen, oder muss jetzt dem Herrn Schwennecke recht geben, der hat neulich bei Phoenix unter den Linden, hat er in einer Diskussion gesagt, gucken Sie mal, Frau Kipping hat ja, glaube ich, mit ihr diskutiert, wenn man die Parteiprogramme von CDU und AfD nebeneinander legt, da sind die, also das alte CDU-Programm und von der AfD nebeneinander legt, dann sind die ja zu über 80% gleich. Warum gibt es denn so ein großes Tabu gegenüber der AfD, wurde dann gefragt. Also Herr Schwennicke, der Journalist, sieht das eh nicht. Ich sehe es auch so. Ich vertrete aber diese Position, die sozusagen noch die alte CDU getroffen hat.
Sie haben es jetzt selber diese Parallele gezogen mit der AfD. Sie treten auch bei der AfD auf, werden eingeladen, Vorträge zu halten. Sie waren auch mehrfach bei der Pegida. Dann wäre es doch eigentlich ein natürlicher Schluss auch für Sie, wenn Sie sagen, Sie streben nach der Wahrheit und möchten da konsequent auch sein. Warum sind Sie dann nicht Mitglied in der AfD?
Es gibt in der CDU sehr viele, die diese Position vertreten. Sie äußern sich nicht alle. Ich bin der Ansicht, dass auch die CDU diese alten Positionen wieder finden müsste. Ich denke, dass sie sich auf einem falschen Weg bewegt. Auch parteipolitisch ist es falsch, sozusagen, wenn alle in die sogenannte Mitte streben, dann bleibt ja für viele andere Positionen überhaupt keine Vertretung mehr. Und in der Demokratie, das habe ich vorhin schon gesagt, ist es ganz wichtig, dass es eine Opposition gibt.
Und, aber die CDU war ja selten eine Opposition.
Ja, aber jetzt gibt es eine Opposition auch in der CDU. Das ist die Werteunion. Ich bin nun nicht extra Mitglied, aber diese Position vertrete ich. In der Demokratie generell muss es eine Opposition vertreten. Und ich bin froh, dass es die AfD im Parlament gibt, weil sie eine oppositionelle Haltung zu verschiedenen Themen vertritt. Dann kann ich mir als Bürger doch selber ein Bild machen und kann sagen, mit der Position bin ich einverstanden, mit der wieder nicht. Das ist wichtig. Ich lehne es ab, in einem angeblich pluralistischen System dann nur mit einem Einheitssystem zu tun zu haben. Das hatten wir in der DDR. Ne? Wenn alle das Gleiche vertreten und das Schlimme kommt ja noch hinzu, dann auch noch derjenige, der was anderes vertritt, dann als feindlich negativ, so bin ich bezeichnet worden, feindlich negativer Konterrevolutionär oder subversives Element bezeichnet zu werden. Und heute wird derjenige als Hetzer bezeichnet, als Populist, können sich aussuchen, oder Nazi. Was ist denn das? Und das erinnert mich eben auch an die DDR. Eine Opposition muss in einem demokratischen Parlament toleriert werden. Und tolerieren heißt ertragen. Ich muss die Position des anderen ertragen. Ich muss mich mit ihr öffentlich auseinandersetzen. Dafür plädiere ich.
Aber das AfD wird doch ertragen.
Naja, also da sind aber sehr viele Einschränkungen, die ich sehr ablehne. Es kann nicht sein, dass es vorgesehen ist, dass in einem Parlament jede Fraktion, es gibt ja Richtlinien, es gibt ja eine Geschäftsordnung des Parlaments, dass dort gesagt wird, die jede Fraktion hat die Möglichkeit, einen Vizepräsidenten zu stellen und sie verhindern es. Also die anderen Parteien
sozusagen. Sie wählen die Person nicht.
Die Kartellparteien wählen sie nicht. Aber gleichzeitig wählen sie die Vertreter des Verbrecherregimes der SED. Es kann nicht sein, dass eine Frau Pau, die sozusagen verantwortlich in der FDJ-Zentralleitung war, dass meine Kinder Militärmanöver machen mussten und Handgranaten auf meine westlichen Verwandten zu schießen, dass diese Frau gewählt wird und eine Frau, Harder Kühnel heißt sie wohl, eine Juristin, eine echte Juristin, wird nicht gewählt. Das verstehe ich nicht. Das soll mir mal einer erklären. Ich begreife es nicht, dass Leute, die in einem demokratischen System sich demokratisch bewährt haben, tolle Berufe haben, Juristen sind auch Roman Reusch und andere, die werden nicht gewählt und die Vertreter des Verbrecherregimes SED werden gewählt und sie werden jetzt auch noch nachträglich als demokratische Partei lackiert. So wie Schumacher hat ja früher den Kommunisten vorgeworfen, rotlackierte Nazis zu sein. Und so sage ich, das sind nur lackierte Demokraten. Das sind sie nicht. Sie sind in Wirklichkeit nach wie vor Kommunisten und die müssen geächtet werden.
Ihrer Ansicht nach unverbesserlich? Menschen können
nicht,
sich
nicht unverbesserlich. Ich hatte es Ihnen vorhin begründet mit der Systemüberwindung, die Sie im Programm haben. Ja, und das will die AfD nicht. Die will keine Systemüberwindung. Ich habe mir das Programm sehr genau durchgelesen. Sie wollen das System erhalten und schützen. Und das möchte ich auch.
Trotzdem sind Sie kein Mitglied. Also nein, es ist ja ein bisschen etwas widersprüchlich ist es ja durchaus, da die CDU, ich weiß, manchmal war sie in der Opposition selten, in den letzten, oh Gott, jetzt möchte ich sagen, absolut, 13 Jahren nicht.
Absolut, ja.
Und auch ihre, ich sag mal, vielleicht auch etwas innerliche Haltung gegenüber, eine sehr kritische Haltung. ist ja eigentlich im Widerspruch dazu, in dieser großen Volkspartei, wie sie ja noch ist, dann auch Mitglied zu sein.
Das hat damit zu tun, ich habe ja die SPD in der DDR gegründet, das haben Sie ja gesagt, also mitgegründet, und habe mich für die Werte eingesetzt. Aber ich habe dann zunehmend in den Jahren bis 96 erlebt, dass es eine massive Annäherung und Anbiederung an die SED gegeben hat. Ich sage SED zu den sogenannten Linken, die sich damit den Begriff ja nur tarnen. Und das führte dann dazu, dass ich 96 den Bruch begangen habe und habe gesagt, das kann ich nicht mehr machen. Es gibt einen, ich orientiere mich da an Roberto Bobbio, das ist ein italienischer Philosoph, der hat gesagt, links und rechts, also politisch links und politisch rechts, das sind Gegensätze, die sind in einer Demokratie ganz normal und werden in Wahlen austariert. Mal gewinnt die linkspolitische Seite, mal die rechtspolitische. Aber es gibt eine Grenze und das ist die Grenze zu den Antidemokraten. Und für mich ist die SED sind das Antidemokraten, während die AfD Demokraten sind.
Und da würden viele Ihnen widersprechen.
Das kann sein, das können die. Für mich war die CDU der Garant dafür, dass es keine Zusammenarbeit mit der SED gibt. Das ist, gehört dazu. Und bis jetzt gab es auch die, obwohl ich Ängste hatte in diesem Jahr, denn es gab verschiedene Verlautbarungen von Herrn Günther aus Schleswig-Holstein oder von Herrn Senftleben aus Brandenburg und Herrn Dombrovski, die partout also mit der SED zusammenarbeiten wollten.
Oder in
also
Thüringen.
Nicht mehr mit ihnen reden. Oder Thüringen. Und das lehne ich ab. Für mich ist eins wichtig. Wir haben in Deutschland, das habe ich ja bei meiner Arbeit in der Landeszentrale auch gelernt, wir haben in Deutschland einen wunderbaren Konsens. Die Gesellschaft ächtet den Rechtsextremismus. Und das ist ganz absolut richtig. Ich habe selber Vorträge gemacht mit einem Beamten von dem Verfassungsschutz. Wir sind in Schulen gegangen, in Vereine und wir haben über Linksextremismus, Rechtsextremismus, über den Islam aufgeklärt und die Gefahren, die dort zu finden sind. Und da sehe ich heute eine Gefahr, wenn das praktisch nur der Rechtsextremismus geächtet wird. Für mich muss es gesellschaftlich dahin kommen, dass der Kommunismus geächtet wird. Wir haben in Deutschland alleine 250.000 Menschen, die inhaftiert waren. Über 1.000 Grenztote, nicht nur an der Mauer. Wir haben 3,5 Millionen Flüchtlinge gehabt. Die SED hat Menschen verkauft, 33.000 politische Häftlinge verkauft. Und dieses verbrecherische Regime nachträglich demokratisch zu lackieren, das halte ich für falsch.
Es gibt Mitglieder in der AfD, die früher in rechtsextremen Organisationen waren. Wie bewerten Sie das?
Finde ich auch nicht gut. Das ist aber eine Sache der AfD. Damit muss sie sich auseinandersetzen. Ich selber habe den Schluss gezogen, als ich in der SPD war, mit euch kann ich nicht zusammenarbeiten, solange ihr mehrheitlich euch an die SED anbietet. Das wird euer politischer Tod sein. Es tut mir leid, aber ich muss sagen, ich hatte damals recht gehabt. Ne? Diese Anbiederung hat dazu geführt, dass die Leute sich sagen, es ist ja kein Unterschied mehr zwischen SED und SPD. Also wähle ich lieber die SED oder ich wähle die AfD, je nachdem. Ne? Zu welchem Standpunkt ich komme.
Wobei einige auch argumentieren würden, dass die SPD so, kaputt gegangen ist, weil sie eben diese sozialen Forderungen nicht mehr in den Vordergrund bringen könnte durch diese GroKo und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob das so sehr daran liegt, dass sie sich zu sehr dem Kommunismus angebiedert haben.
Aber Sie beobachten da gibt es verschiedene Thesen, aber ganz sicherlich gehört der Kommunismus dazu. Wenn ich also als Wähler nicht mehr unterscheiden kann, was vertritt eigentlich die SPD und was die SED, na dann sage ich mir, die SED, die Linken werden mir ja immer als die tollen Sozialarbeiter sozusagen verkauft, spielen die Medien leider auch eine schlimme Rolle, dann wähle ich die halt. Ne? Also ich bin jetzt ein kritischerer Wähler, ich würde die natürlich nie wählen, aber das führt dazu. Also gucken Sie mal, Herr Ramelow ist dort in Thüringen als ein großer Sozialdemokrat da verkauft worden. Was er nicht ist, müssen Sie sich mal angucken, der trägt hier den roten Keil, das ist das kommunistische Zeichen. Und Herr Ramelow ist absolut kein großer Demokrat, wenn er in der SED ist. Ihm müssten Sie die Frage stellen, warum ist er eigentlich noch in der SED, wenn er doch so toll sozialdemokratisch angeblich ist. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass 2,5 Millionen SED-Genossen aus der SED natürlich noch immer auch im Osten leben, ehemalige, und natürlich auch ihre politische Vertretung wählen. Und das muss ich als Demokratin akzeptieren. Das tut mir weh, aber ich kann dafür sorgen, dass es andere Alternativen gibt.
Wir sagen, das muss man akzeptieren.
Ja.
Gehört jetzt eine schwierige Frage natürlich, gehört der Kommunismus nicht in gewisser Weise auch zu dem gesamtdemokratischen Spektrum dazu? Sie werden dem sicherlich widersprechen, haben Sie ja schon. Also ist das nicht etwas, was man akzeptieren muss, wenn vielleicht Vertreter sagen, ja, ich möchte in einem sozialistischen Land leben oder sowas Ähnliches?
Ich hatte ja schon gesagt, der Kommunismus mit seinen Verbrechen, das kommunistische System muss geächtet werden, gesellschaftlich geächtet werden.
Also da muss es einen Zwang geben?
Muss es einen Zwang geben. Wenn sich aber eine Partei neu gründet, wie das die ungarischen Kommunisten gemacht haben, sieht es anders aus. Die Ungarn, ich bin selber damals zur ungarischen Botschaft gegangen, ich habe mir das bestätigen lassen. Weil Gysi damals immer rum erzählt hat, ja, die anderen haben es genauso gemacht in Osteuropa. Das stimmte nicht. Die ungarischen Kommunisten haben sich aufgelöst. Sie haben ihr Parteivermögen an den Staat zurückgezahlt. Sie haben sich völlig neu gegründet und sie sind heute bedeutungslos. Sollen sich doch die SED auflösen und sollen sie sich neu gründen? Dann sieht die Sache anders aus. Dann können wir neu verhandeln. Ne? Aber solange sie praktisch die realen und noch Personalvertreter sind, auch noch ihre ganzen Stasi-Kumpel im Bundestag und in den Landtagen haben. Also neben Herrn Gysi, der ist ja vom Immunitätsausschuss des Bundestages als Stasi-Spitzel demaskiert worden. Dann Herr Dehm, der hat den Wolf Biermann bespitzelt. Herr Nord, das sind eindeutig Stasi-Spitzel, die sitzen dort und fühlen sich dann oder gaukeln der Bevölkerung vor, sie seien Demokraten. Und das sind sie nicht. Und das muss man auch deutlich machen. Und die Kommunisten, die kommunistischen Stasi-Spitzel im Thüringer Landtag, die kann man ja jetzt auch wieder, vorzeigen. Ne?
Muss man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen? Und ich beziehe mich hier auf ein Zitat von Frau Schwesig oder auf eine Aussage von Frau Schwesig, die Sie bereits kritisiert haben. Denn sie meinte, dass die Bezeichnung Unrechtsstaat die Lebensleistung vieler DDR-Bürger schmälern würde. Und ich schätze, dass viele ehemalige DDR-Bürger dem auch zustimmen würden. Warum muss man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen?
Unrechtsstaat war sie wegen ihrer Gesetze, wegen der Verbrechen, die ich vorhin schon aufgezählt habe. Aber die Leistungen, die die Leute gebracht haben, die haben sie trotz der SED gebracht. Und sie hätten noch viel mehr bringen können, wenn sie nicht von der SED daran gehindert worden wären. Gucken sich das ganze ökonomische System an, das ja daran zerbrochen ist, weil sie unfähig waren, die Kommunisten, also eine vernünftige Wirtschaft auf die Beine zu stellen und Menschen daran gehindert haben. Also ich glaube, die meisten sehen schon, dass es eine andere Bewandtnis hat und dass Frau Schwesig hier nur einfach Wahlpropaganda machen wollte.
Sie haben schon also den Rechtsstaat genannt als Parallele zwischen der DDR und der BRD. Sehen Sie denn etwas, was vielleicht heute besonders gut ist an der BRD im Vergleich zur DDR?
Ja, noch kann man seine Meinung sagen, kann den Artikel 5 also voll nutzen. Man muss nur hohe soziale Folgekosten in Kauf nehmen. Das hat auch Herr Patzelt bestätigt, Politikwissenschaftler in Dresden. Diese sozialen Folgekosten sind da, wenn ich an Herrn Telkamp denke, der also jetzt sehen muss, in welchem Verlag der Nachfolgeroman Der Turm erscheinen darf, dann ist das schon kritisch. Oder wenn Herr Lucke daran gehindert wird, seine Vorlesung zu halten, wenn sogar Herr de Maizière sich heimlich davonschleichen muss und seine Lesung mehr nicht mehr halten kann, dann sehe ich schon große Gefährdungen.
Ne? Wobei da wird auch immer argumentiert, dass auch die Studenten das Recht haben, ihre Meinung zu äußern?
Ja, aber nicht mit Gewalt. Und nicht ihn daran hindern. Ich habe diese Videos gesehen und habe gesehen, wie sie ihm den Laptop weggenommen haben, zugeklappt haben, wie sie ihn rausgedrängt haben, wie sie ihn körperlich attackiert haben. Das geht nicht. Also ich lehne Gewalt ab. Wir sind nicht umsonst mit dem Slogan keine Gewalt auf die Straße gegangen. Und das empfehle ich den Linksextremisten ebenfalls. Nur das Schlimme ist, wenn die Linksextremen, wenn der Staat ihnen das zubilligt, wenn sie Gewalt ausüben können gegenüber anderen, dann kann es gegen sie selber schlagen oder schlägt schon gegen sie selber zurück. Das hatten wir in der DDR auch. Da gab es Neonazis. Und der hat der Staat gewähren lassen. Und zwar haben sie bemerkt, dass diese Neonazis immer gezielt gegen Linke vorgingen. Das waren diese so kleine Popgruppen und da gab es ein Konzert in der Erziehungskirche und hinterher sind die Besucher und diese Band zusammengeschlagen worden von den Neonazis. Und die SED und die Stasi haben das erst begrüßt, bis sie mitgekriegt haben, Das geht nicht. Wenn wir da nicht Einhalt gebieten, dann wachsen wir uns über den Kopf und es zieht immer weitere Kreise. Die SED hat aber erst 88, 89 das erkannt. Da gibt es also eine Ausführung von einer Soziologin, die das aufgegriffen hat und gewarnt hat und gesagt hat, da muss man gegen vorgehen. Also Gewalt können wir nicht zulassen. Und das sehe ich auch als hier eine große Gefahr, dass Meinungsfreiheit durch Gewalt eingedämmt werden kann, aber auch durch soziale Folgekosten. Und sie hatten ja gesagt, es ist gut. Ich bin froh, dass es das noch gibt. Ich bin dankbar, dass es den Rechtsstaat noch gibt. Aber als Schöffin auch, möchte ich gerne, dass dieser Rechtsstaat auch erhalten bleibt und nicht nach und nach zerschreddert wird.
Wobei diese sozialen Folgekosten, von denen Sie jetzt auch gesprochen haben, wenn man mal eine Meinung sagt, die vielleicht nicht so beliebt ist, das geht ja dann nicht vom Staat aus. Das sind ja, ob jetzt vielleicht ein Verlag oder Studenten, das sind ja diejenigen, die diesen Widerspruch, nennen wir ihn mal so, äußern und nicht der Staat. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Da hat Gottfried Benn, ich kann es gar nicht, leider nicht wörtlich zitieren, der hat gewarnt, der hat gesagt, also die Diktaturen in diesem Jahrhundert, die sind deshalb groß geworden oder beziehungsweise Gesellschaften haben deshalb gelitten, nicht an den Diktaturen ist zugrunde gegangen, sondern an dem hündischen Kriechen der Intellektuellen. Und dem kann ich nur zustimmen. Dieses Kriechen der Intellektuellen, die nur um ihre eigenen Vorteile willen, das Gesamtgefüge in Gefahr bringen, das halte ich für problematisch.
Weil das Konstrukt, das Grundgesetz, Gewaltenteilung und so weiter, es ist ja alles eigentlich alles da. Auch das Parlament, die Möglichkeiten, Widerspruch zu äußern, es ist ja alles da.
Es ist alles da und man muss es in dem Sinne auch nutzen. Aber es braucht, und das sehen wir hier, es braucht Demokraten, Menschen, die das auch schützen wollen. Es braucht Leute, die die Wahrheit sagen, die sagen, was ist. Ne? Jetzt ist ja gerade der Hans-Joachim Friedrichspreis vergeben worden. Und ich höre da in Phoenix eine Diskussion, ganz interessant. Und auf einmal äußert sich der Medienwissenschaftler Pörksen zu Wort und sagt, na ja, diese Formel sagen, was ist und man soll nur seiner Position, keiner Position zugeneigt sein, auch nicht einer guten. Das sei ja nur eine Kampfformel und das könne man heute nicht mehr so sagen. Also da sehe ich schon also bei Herrn Pörksen doch ein sehr hündisches Niederkriechen, also wie das Gottfried Benn vor dem Gottfried Benn warnt.
Aber wenn ich mich jetzt vielleicht in diese Situation hineinversetze oder in diese Position, dann ist es ja für Sie eine richtige Position, quasi sich gegen die antidemokratische Partei AfD auszusprechen. Das ist ja aus Ihrer Warte heraus richtig.
Nee, andersrum. Er hat doch, Friedrichs hat gesagt, sagen, was ist. Sich mit keiner Position gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das heißt, Pörksen vertritt ja hier die Ansicht, ich muss mich mit der guten Position gemein machen und alles andere verdammen. Und das geht nicht. Ich bin für die offene Debatte und das Austarieren von Kompromissen durch öffentliche Diskussion in unterschiedlichen Formen. Und nicht durch sozusagen offizielles Begrenzen von Meinungsäußerungen. Das halte ich für gefährlich.
Müssen Sie eigentlich gegen den Strom schwimmen? Ist das einfach so in Ihnen drin?
Nein, es hat nichts mit gegen den Strom schwimmen zu tun, sondern es hat damit zu tun, zu sagen, was ist und das öffentlich zu sagen. Und das muss bleiben. Und ich sehe diese Meinungsfreiheit in Gefahr. Und deshalb sage ich, wie ich es sehe. Und das müssen sich ja mir nicht alle anschließen. Ich habe ja auch viel Widerspruch, damit kann ich aber leben. Wir kommen wirklich zu einem gesellschaftlichen Kompromiss oder zu einer gesellschaftlichen Form, die Spaltung auch aufzuheben, nur dadurch, dass wir auch die unterschiedlichen Meinungen öffentlich zulassen und sie nicht ausgrenzen, wie zum Beispiel bei Anne Will oder bei Maybrit Illner. Nur ist ja Maybrit Illner auch noch eine SED-Genossin. Also wissen Sie, da kommt einem alles wieder hoch, wenn man erlebt, Meinungsfreiheit wird wieder von denen eingeschränkt, denen wir keine Macht mehr über uns geben wollten. Und sie machen es wieder auch, wie Annetta Kahane, die Stasi-Spitzel ist und von der Regierung eingesetzt wurde, um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchzusetzen und damit Meinungsfreiheit im Internet zu begrenzen. Es kann nicht sein, dass ein Stasi-Spitzel meine Posts löscht. Das kann nicht sein, das hat sie aber gemacht.
Also es ist nicht intrinsisch in Ihnen drin, dass Sie gegen den Strom schwimmen müssen?
Nein, das muss ich nicht, nein. Und was gut ist und richtig ist, unterstütze ich auch. Und ich sage ja, Rupert Scholz ist ein wunderbarer Verfassungsrechtler oder Papier oder Vosgerau. Und wenn die sagen und das auch noch rechtlich begründen, ich bin ja keine Juristin, dann kann ich nur sagen, toll, dann habe ich ja sogar Mitstreiter. Mir kommt es auch nicht auf die Anzahl an der Mitstreiter. Wissen Sie, das hat Anatole France hat gesagt, und wenn 50 Millionen Menschen eine Dummheit sagen, dann bleibt es trotzdem eine Dummheit.
Was ist Ihr Ziel?
Mein Ziel ist, ein demokratisches Gemeinwesen wieder zu haben, wie wir es vor 20 Jahren hatten. Das ist mein Ziel. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, wenn die Leute Mut haben und sagen, das lassen wir mit uns nicht machen und wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu denken haben.
Wenn Sie sagen, vor 20 Jahren ist das nicht auch ewig gestrig, tut mir leid, dass ich an diesem Wort so hängen geblieben bin, aber das ist einfach immer wieder da.
Es klingt gut.
Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen ewig gestrig zu sagen, ich möchte, dass das wieder so ist wie vor 20 Jahren, muss man nicht?
Gut, Sie haben vollkommen recht, dann möchte ich gerne, dass es so ist wie in Polen, so ist wie in Ungarn. Das sind für mich meine großen Vorreiter, die Polen habe ich schon immer unterstützt, die Solidarność und die demokratische Debatte, die dort stattfindet und die demokratische Debatte, die in Ungarn stattfindet, dann sage ich, okay, dort ist das schon eingetreten, was ich mir für Deutschland wünsche.
Allerdings sind die Mehrheiten in Polen natürlich andere. Also wir haben hier eine sehr linksprogressive Mehrheit, würde ich sie jetzt mal so nennen, grün linksprogressiv. Und in Polen hat man halt eine sehr konservative Mehrheit, wo zum Beispiel dann auch linke Künstler auf die Straße gehen und für ihre Rechte demonstrieren. Und also das heißt, es ist quasi so spiegelbildlich. Das ist ja dann auch quasi ihre politische Weltanschauung, die sich da auch widerspiegelt, oder? Relativ konservativ oder wertekonservativ. Mhm. Das würden ja in Deutschland viele Leute nicht so gut finden.
Was heißt viele Leute? Viele Familien würden mir jetzt sogar zustimmen. Die Familienpolitik, die jetzt hier PiS-Regierung macht, halte ich für absolut notwendig. Ich sehe es als ein Verbrechen an, dass man die Familien in Deutschland so ausbeutet. Ne? Also der Verwaltungsrechtler und der viele Verfassungsgerichtsurteile schon erreicht hat, Jürgen Borchert, der sagt ja auch, das, was hier passiert, ist ein Raub an den Familien und das kann nicht so bleiben. Also da sehe ich schon auch die Politik in der Verantwortung, da etliches mehr zu tun. Und ich habe selber Kinder und Enkel und finde es eine wunderbare Aufgabe, sich um die nachfolgende Generation zu kümmern und ihnen Chancen für eine Zukunft zu geben. Und das möchte ich gerne für Deutschland.
In Deutschland, also ich möchte nur noch auf den Punkt zurück, dass in Deutschland die Mehrheiten einfach eine andere.
Ja, aber ich habe gesagt, ich wünsche mir die praktisch wieder, ne? Und dass sich mehr Leute trauen und den Mut haben, wieder ihre Meinung zu sagen. Es kann doch nicht sein, dass hier nach der Allensbach-Studie, ich glaube, 69% nach der Jugendstudie, 65% der Jugendlichen sogar sagen, wir können ja gar nicht mehr unsere Meinung sagen, zum Beispiel zum Migrantenzuzug oder zu was auch immer. Das ist doch eine ganz schreckliche Entwicklung, die müsste doch allen zu denken geben. Ich kann doch nicht sagen, nee, ihr dürft das gar nicht mehr sagen, sondern ihr müsst mehr Gedanken machen, wie können wir das ändern. Ne? Und da denke ich, dass die Leute einfach Mut brauchen, wieder ihre Meinung zu sagen.
Da die Vorbilder Polen und Ungarn zu nehmen, ja, könnte man jetzt ja auch als Widerspruch sehen.
Nö, ich nicht. Ich sehe das nicht als Widerspruch. Ich sehe das die Polen waren ja damals schon unsere Vorbilder. Sie waren es in den 80er Jahren, als sie die Solidarność gegründet haben. Warum sollen wir die Polen nicht jetzt auch zu Vorbildern nehmen? Ne? Sehe ich überhaupt kein Problem. Und selbstverständlich müssen andere, die diese Politik nicht unterstützen, auch auf die Straße gehen können. Aber sie sollen öffentlich ihre Meinung sagen. Und das will ich, dass es auch in Deutschland wieder passiert. Und nicht die soziale Keule oder die Nazi-Keule oder was auch immer für Keulen auf die Leute, die da prasseln und sie sich nicht mehr wagen, etwas zu sagen. Das hat ja Rousseau schon gesagt, hatte ich am Anfang erwähnt. Freiheit heißt nicht, dass ich alles tun kann, was ich will. Aber ich will nicht etwas tun, was ich nicht will. Ne? Das ist der Unterschied. Also ich will meine Meinung sagen können, aber ich will nicht daran gehindert werden, sie zu sagen. das muss wieder sozusagen normal werden. Und das ist es leider nicht mehr.
Und soll es wieder werden durch Debatte, Ausdruck?
Und sag mal, guckt euch an in Polen, guckt euch an in Ungarn, guckt euch an in Tschechien. Die samtene Revolution ist da gerade auch gefeiert worden zum 30. Jahrestag. Machen es uns vor, so geht es auch.
Also sollte man sich vielleicht mal was im Osten abgucken?
Unbedingt.
Gut, vielen Dank, Frau Barbe. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.